Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen anderen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger. Ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation und hoste einmal im Monat diesen Podcast zu einem internationalen Thema. Heute geht's um feministische Sicherheitspolitik. Wir leben gerade in einer Zeit, in der bewaffnete Konflikte und Kriege mehr werden und dementsprechend laut sind die Rufe nach Aufrüstung und größeren Militärbudgets. In Österreich wird aktuell an einer neuen Sicherheitsstrategie gearbeitet. Aber ist der Ruf nach mehr Militär und Waffen die richtige Antwort? Feministische Aktivistinnen würden das verneinen. Doch wie würde Ihre Vision einer feministischen Sicherheitspolitik aussehen? Und darum geht's heute im Blickwechsel-Podcast. Schweden war das erste Land der Welt, das 2014 eine feministische Außenpolitik verkündete. Jetzt tritt Schweden aufgrund der aktuellen Gefahrenlage der NATO bei. Auch Deutschland ruft trotz feministischer Außenpolitik nicht zum Frieden auf und lehnt einen Waffenstillstand ab. Ist es mit dem Feminismus also vorbei, wenn wir uns in akuten Kriegen befinden? Darüber spreche ich heute mit Viktoria Scheier. Sie forscht als Doktorandin am Gender, Peace and Security Center der Monash University in Melbourne, Australien, zum Thema Antifeminismus in transnationalen rechten Bewegungen. Ihr wissenschaftliches Interesse und Engagement konzentriert sich auf die feministische Außen- und Sicherheitspolitik. Sie war Co-Vorsitzende der deutschen Sektion Women's International League for Peace and Freedom und in dieser Rolle auch an der Entwicklung der feministischen Außenpolitik Deutschlands beteiligt. Aktuell ist sie stellvertretende Leiterin der AG Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung im Deutschen Berufsverband der Friedens- und Konfliktforscher. Herzlich willkommen bei Blickwechsel, Frau Scheier.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Scheier, Sie beschäftigen sich schon sehr lange jetzt mit feministischer Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen? Was interessiert Sie daran?
Ja, es ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie mit allen politischen Themen, die wir eigentlich gar nicht so viel mit Feminismus zusammenbringen, die auch eher etwas sind, die wir im Fernsehen sehen, die oft Männer in Anzügen besprechen und gar nicht unbedingt junge Frauen, junge queere Personen oder gerade in anderen Bereichen besprochen werden, die nicht in irgendwelchen Seelen stattfinden. Das heißt, es ist so weit weg eigentlich von uns, Außen- und Sicherheitspolitik, dass ich über den Zusammenbruch von Feminismus und Außen- und Sicherheitspolitik erst darauf gestoßen bin, dass es ja eigentlich auch was mit mir ganz persönlich zu tun hat und mit uns allen eigentlich. Und der Perspektivwechsel gerade oder die Anerkennung, dass wir alle von Außen- und Sicherheitspolitik oder dem ganzen politischen Geschehen direkt beeinflusst werden und eigentlich auch direkt Einfluss nehmen können, war meine Motivation, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Sie sind, ich habe es eingangs erwähnt, auch Mitglied der Women's International League for Peace and Freedom. Eine, wenn nicht die feministisch-zivilgesellschaftliche Organisation, die sich seit der Frauenfriedenskonferenz 1915 schon für Abrüstung und Frieden einsetzt. Wie beurteilen Sie denn die deutsche Reaktion auf die aktuellen Kriege? Entspricht sie Ihren Vorstellungen, Ihren Vorgaben einer feministischen Außenpolitik?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die auch aus dem historischen Kontext der WILF, die Sie gerade schon genannt haben, einfach beantwortet werden kann. Wir fordern seit 1915 die genau gleichen Forderungen. Das heißt, es sind über 100 Jahre, die wir sagen, Abrüstung, Demokratisierung der Außenpolitik, eine diversere Personenperspektiven in Außenpolitik, mehr Frauen, mehr Menschen, die eigentlich von Unsicherheit betroffen sind. Und ohne um jetzt auf die Kriege direkt einzugehen, wenn wir mit diesen Fragen und den Forderungen uns anschauen, was gerade in der Welt passiert, welche Handlungen auch Deutschland voranbringt, dann ist es, glaube ich, ganz klar, dass es keiner feministischen Außenpolitik entspricht.
Feministische Außenpolitik will ja die menschliche Sicherheit in den Fokus stellen, verwendet einen erweiterten Sicherheitsbegriff, der eben von diesem Fokus auf das Sichern von Grenzen weggeht, sondern die Sicherheit der Menschen als Individuum in den Mittelpunkt stellt, insbesondere auch von marginalisierten Gruppen. Die Sicherheit des Individuums hängt jetzt nicht nur, aber doch auch von sicheren Grenzen ab. Nehmen wir jetzt die Ukraine als Beispiel. Wie kann eine feministische Sicherheitspolitik in einem solchen extremen Fall eines Angriffs von außen überhaupt agieren?
Ja, da würde ich vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist das überhaupt, wenn wir von feministischer Außen- und Sicherheitspolitik sprechen? Und ich finde, das passt eigentlich sehr schön in Ihren Podcast. Denn wenn wir von Feminismus reden, dann würde ich sagen, geht es erstmal darum, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Ein Perspektivwechsel, um zu schauen, um wen und um welche Sicherheit geht es hier denn gerade? Wer sind die Menschen, die Entscheidungen treffen? Wer sind die Menschen, die für Sicherheit kämpfen? Und wer sind die Menschen, deren Sicherheit auf dem Spiel steht? Und Feminismus setzt quasi einen Rahmen, diese Fragen zu stellen. Und zwar, um welche Sicherheit geht es? Und wer sind die Personen, die wir uns Sorgen machen? Wer sind die Personen, die in Unsicherheit leben? Und natürlich sind wir in einem aktuellen Konstrukt der Weltpolitik an staatliche Grenzen gebunden, weil es so ist, dass der Staat bestimmte Sicherheiten voraussetzt und bestimmte Sicherheiten geht. Da ist aber auch einfach die erste Frage, die wir aus einer antirassistischen, einer feministischen Perspektive stellen müssen. Wer sind denn die Menschen, die unter staatlichem Schutz stehen? Und welche Menschen sind eigentlich von dem Staat auch in Unsicherheit, werden in Unsicherheit gebracht? Wer hat das Recht auf ein Passport, einen Reisepass zu haben? Wenn wir von staatlicher Gewalt ausgehen, gegen wen geht denn staatliche Gewalt normalerweise? Das heißt, auch wenn wir hier von staatlicher Sicherheit sprechen, müssen wir das in einen kritischen Kontext setzen, dass nicht alle Menschen vom Staat Sicherheit bekommen. Queere Menschen werden von der Polizei in so vielen Ländern immer noch verhaftet, werden verfolgt. Wir wissen, Gewalt gegen schwarze Personen und Bi-POC-Personen, es geht vor allem von Staat aus. Das heißt, einfach eine Perspektivwechsel einzunehmen und zu sagen, staatliche Sicherheit, ja, kann ich verstehen. Und es ist für das Überleben vieler Menschen wichtig, aber es ist nicht die Sicherheit, die wir als weiße Personen in Europa oft davon ausgehen, dass es sie gibt. Und gleichzeitig ist eine menschliche Sicherheit genau das. Zu schauen und zu fragen, was bedeutet Sicherheit für uns eigentlich? Und natürlich ist es eine Luxusfrage, wenn wir gerade in einem Ort sind, in dem der bombardiert wird. Aber nicht die ganze Welt wird bombardiert. Und auch diese Unsicherheiten sollten in den Mittelpunkt gestellt werden, um Konflikte zu vermeiden. Denn wir wissen aus der feministischen Forschung, dass je mehr Geschlechtergerechtigkeit und Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit auch in Ländern herrscht, desto weniger Konflikte bzw. gewaltvolle Konflikte entstehen. Und ich denke, das ist so ein wichtiges Thema, uns zu fragen, was ist Sicherheit und über welche Personen machen wir uns Sorgen? Und wenn wir das uns aktuell in aktueller Weltpolitik uns anschauen, um welche Sicherheit es geht und welche Sicherheit der Menschen einfach keine Rolle spielt, dann sehen wir von was Feminismus immer spricht, ein großes Machtungleichgewicht und ein Herrschaftssystem, das wir als mit einer feministischen Gedanken nicht akzeptieren können. Mhm. Und deshalb ist es auch nicht das Ende von Feminismus, auch wenn mehr Konflikte bestehen, sondern es ist der Anfang. Und Feminismus kämpft seit Jahren für Gerechtigkeit. Und es kann kritische Fragen stellen, um Gerechtigkeit sichtbar zu machen. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, dass ich ungern argumentieren möchte, dass feministische Außenpolitik eine Konfliktlösung ist oder irgendwie Kriege beenden kann. Nein, kann sie nicht. Und es ist auch nicht der Anspruch, wenn von jahrelanger militarisierter, patriarchaler Gewalt und Systemkriege gestartet werden, sind wir nicht jetzt als die Feministin, die die Lösung für alles haben. Aber wir können erklären, warum, und wir können erklären, wo welche Gewalt stattfindet und mögliche Handlungsmöglichkeiten für mehr Gerechtigkeit geben.
Mhm. Feministische Außenpolitik will ja weltweite Ungleichheiten verringern und damit eben auch präventiv wirken gegen Krisen und Kriege. Und zivil, Sie haben es gerade angesprochen, auch durchaus globale Machtverhältnisse transformieren. Das ist ein großer Anspruch natürlich. Was heißt denn das konkret und wie könnte denn das auch gehen?
Ja, natürlich ist ein Umstrukturieren globaler Machtpolitik das Endziel, würde ich mal sagen. Und was für mich immerhin gibt, das ist ein Endziel der sozialen Gerechtigkeit, der Geschlechtergerechtigkeit für viele Personen, dass wir wenigstens mal als Utopie dahingestellt können. Es ist natürlich nicht so, dass es konkrete Handlungsweisen gibt, die wir sagen, wenn wir diesem Plan folgen, dann ist übermorgen alles gut. Nein. Es ist aber so, dass wir dadurch sichtbar machen können, dass aktuell eine kleine Gruppe homogener Personen mit homogenen Perspektiven über den Rest der Welt Entscheidungen trifft. und dass ihre Unsicherheiten und ihre Sicherheiten von dieser kleinen Gruppe abhängt. Und ich denke, deshalb ist eine ganz wichtige Idee zu überlegen, wer sollte denn Mitentscheidungen treffen über unsere globale Sicherheit? Wie sieht's denn aus mit Frauen, Hälfte der Bevölkerung? Wie sieht's denn aus mit den Menschen, die auf dessen Land geklaut worden ist, indigene Bevölkerung, die einen ganz schwierigen Zugang überhaupt zu Entscheidungsmöglichkeiten haben? Und wir brauchen jetzt nicht Bevölkerungsgruppen aufzählen, aber die Art und Weise, dass wir aktuell eine kleine, ja, homogene Gruppe über den Rest der Welt entscheiden lassen, das kann Feminismus sicher sichtbar machen und auch sagen, wenn wir mehr Perspektiven haben, können wir mehr Möglichkeiten vielleicht auch zu Konfliktlösungen dazu steuern. Also ich denke, Repräsentation und Beteiligung, Perspektivwechsel ist das A und O. Und damit will ich jetzt nicht sagen, wie oft auch kritisiert wird, dass Frauen friedlichere Menschen sind. Nein, aber dass wir sehr viele verschiedene Perspektiven auf der Welt und Beispiele auch haben, dass friedlich zusammengelebt werden kann, dass Konfliktlösung möglich ist, dass Gerechtigkeit möglich ist. Ich glaube, die Perspektiven fehlen aktuell. Und solange wir Konflikte mit Nuklearwaffen, mit Militarisierung und Ausbeutung lösen, ja, sich ehrlich gesagt Schwierigkeiten.
Es um globale Machtverhältnisse zu transformieren, braucht wahrscheinlich mehr als nur ein paar Staaten, die sich einer feministischen Außen- und Sicherheitspolitik verschreiben. Ich meine, so wenige sind es ja gar nicht. Kanada, Frankreich, Spanien, Norwegen, Mexiko. Also eine ganze Reihe gibt es von Staaten, die sich dazu bekennen, auch zu einer feministischen Außenpolitik. Und Sie verfolgen diese Debatten sicher sehr intensiv. Wo wird feministische Außenpolitik denn vielleicht auch noch neu diskutiert? Und ist es auch ein Thema in internationalen Organisationen?
Ja, also ich glaube, dass wir einen Trend erkennen können, dass eben mittlerweile jetzt auch schon 10 Jahre seit Schweden die feministische Außenpolitik eingeführt hat und dass viele Länder den nachtun. Ich möchte an der Stelle aber auch betonen, dass es vor allem Länder im Westen sind, erstmal, die hauptsächlich feministische Außenpolitik eingeführt haben und damit natürlich Geschlechtergerechtigkeit, Frauenrechte in den Mittelpunkt stellen, aber natürlich auch viel nach außen gerichtet. Also die Außenpolitik, wie sie ja schon sagt, in externe Beziehungen vor allem steckt und diese Länder sehr wenig investieren in feministische Innenpolitik. So. Und wir wissen alle, dass wir auch in Kanada, Schweden, Norwegen, Deutschland und Spanien noch keine Geschlechtergerechtigkeit haben und Feminismus erstmal auch immer noch nicht in allen Menschen akzeptieren können. Es gibt einige Länder, die feministische Außenpolitik auch gerade in internationalen Organisationen diskutieren. Es gibt dort eine Gruppe, die sich in den Vereinten Nationen gegründet hat mit gleichgesinnten Staaten, die zur Geschlechtergerechtigkeit, mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Welt sich einsetzen möchten. Und das ist natürlich ein positiver Effekt. Allein, dass das Wort Feminismus von den wichtigsten, sage ich mal, sicherheitsbeauftragten Menschen jetzt in den Mund genommen werden muss, heißt auch, dass sie sich damit beschäftigen müssen, was es eigentlich heißen kann, auch wenn es nur besprochen wird. Ich glaube, dass es in aktuellen politischen Lage allerdings sehr schwierig ist, dass diese Länder beweisen, dass sie eigentlich feministische Politik machen. Und da ist eine ganz große Gefahr, dass sich dieses Label, was auf der einen Seite positiv ist, aber eben auch negativ werden kann und einfach nur eine leere Worthülse und sich jetzt nicht mehr Staaten, die in Anführungszeichen Demokratie fördern, zusammenschließen, sondern jetzt Feminismus und aber eigentlich gar nicht der feministische Zweck dahinter steckt, sondern ja, eine Art Gruppenidentität oder man sagt ja auch so schön Pinkwashing. Ja, natürlich auch die EU beschäftigt sich damit und internationale Organisationen. Das ist natürlich super erstmal.
Ja. Das EU-Parlament hat ja auch einen Beschluss gefasst für eine feministische Außenpolitik, auch wenn das EU-Parlament natürlich in außenpolitischen Belangen jetzt keine Entscheidungsmacht hat. Angesichts der bevorstehenden Europawahlen, die jetzt stattfinden im Juni, welche Rolle kann denn die EU dabei spielen und wie realistisch ist das auch angesichts der Wahlen, die jetzt Parlament auch neu ordnen werden?
Ja, es wird eine spannende Wahl. Ich glaube auch, gerade wenn wir uns anschauen, wie der politische Wandel in Europa in der EU stattfindet, das ist ja auch mein Forschungsthema quasi, weil wir als kurzes Beispiel in Schweden gesehen haben, dass sobald die rechte Regierung an die Macht gekommen ist, die feministische Außenpolitik sofort abgeschafft hat. Und natürlich Feminismus von rechten und rechtskonservativen Parteien absolut nicht akzeptiert werden kann, weil sie ja inhärent für die Ungleichberechtigung, nicht Ungleichberechtigung, ja, Ungleichberechtigung und Gleichstellung sind. Die EU hat natürlich im Moment noch eine große Macht, Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit weiterzutragen und auch zu verstärken. Solange das Parlament so zusammengesetzt ist, wie es ist, sind sie schon pro Geschlechtergerechtigkeit. Und ich glaube, sie haben auch sehr viele Fortschritte gebracht und auch immer wieder gegen, wir nennen sie Backlasher oder Widerstände quasi vorangetrieben. Aber an der Stelle möchte ich auch nochmal den Perspektivwechsel vorschlagen oder den Perspektivwechsel eingehen. Auch hier geht es wieder die Frage, wenn die EU eine feministische Außenpolitik einführt, um welche Sicherheit geht es denn? Und wir wissen, dass die EU die Außengrenzen seit Jahren sogar auch gewalttätig verteidigt, militärisch verteidigt und wir die Sicherheit der Menschen an den EU-Außengrenzen nicht wirklich ernst nehmen. Dass wir auf der einen Seite von Geschlechtergerechtigkeit und Unsicherheit und Krieg und Frauenfrieden-Sicherheitsagenda reden und verhandeln und das da wieder nur für eine bestimmte Menschengruppe gilt. Und ich glaube, es ist ein sehr gefährlicher Widerspruch, zu sagen, die EU macht eine feministische Außenpolitik, während sie immer noch eines der Militarisierten und NATO-Mitglieder sind und die gleiche Politik weitertreiben. Mhm.
Immer noch orientiert einfach auch an nationalstaatlichen oder europäischen Grenzen und eben nicht an sozusagen den Menschen, unabhängig davon, ob diese innerhalb der Grenzen sind oder außerhalb.
Richtig, und da würde ich voll gern drauf eingehen, weil es eben ganz viel darum geht, wer ist die In-Group, wer sind wir, die Sicherheit brauchen und für welche Sicherheit sind wir nicht mehr zuständig. Und ich glaube, diese Abgrenzung ist leider oft mit ganz viel Rassismus verbunden und auch einer Identitätsfrage, die wir uns als EU und als europäische Länder stellen müssen. Und das ist einfach nicht die feministische Idee von Gerechtigkeit. Und da geht es zum Beispiel nämlich auch, und das haben wir vielleicht bis jetzt noch nicht angesprochen, sondern wirklich die Perspektive von allen Frauen und die Unsicherheit von allen Frauen mit zu berücksichtigen.
In Österreich wird zurzeit eine neue Sicherheitsstrategie erarbeitet und Österreich ist in Europa noch eines der wenigen Länder, das neutral ist. Neutralität und feministische Außen- und Sicherheitspolitik, kann das zusammengehen? Und wie lässt sich das Ihrer Meinung nach umsetzen?
Ja, ich finde die Frage total spannend, was wir als Neutralität verstehen. Und ich habe ja vorher schon ein bisschen davon erzählt, dass Machttransformation, ich mache jetzt einen kleinen Exkurs, aber dass Machttransformation ja auch darum geht, mehr Macht auf verschiedene Menschen zu verteilen und auf verschiedene Gruppen. Wir gehen aber alle davon aus, dass es total neutral ist, dass diese kleine Gruppe homogener Menschen, die wir oft als, ne, so, das will ich jetzt gar nicht so oft betonen, aber der weiße reiche Mann, weißer alter reicher Mann, die ja immer noch so die in der Herrschaftsstruktur ganz oben stehen, dass die neutrale Entscheidungen treffen. Und das finde ich total spannend, dass es neutral ist, wenn also die mächtigsten Männer und reichsten Männer dieser Welt Entscheidungen über den Rest, die Sicherheit der restlichen Menschheit trifft und wir das einfach so hinnehmen. Und ich glaube, Neutralität für mich ist eigentlich, oder neutraler zu sein, bedeutet eigentlich, wenn wir die Gesellschaft als Gesamtes mehr auf einer demokratischen Ebene mitentscheiden lassen. Und da gehört Feminismus eigentlich dazu und da gehört auch Gleichberechtigung dazu. Und da gehört eigentlich dazu, dass wir gerade, wenn es um Sicherheit geht, eben genau diese kritischen Fragen stellen, von denen ich schon öfter gesprochen habe. Weil ich weiß gar nicht, ob es geht, in einer Welt, in der wir leben, die auch so polarisiert erscheint, neutral überhaupt irgendwie als etwas, als ein Wert oder so zu konstruieren. Deshalb glaube ich, dass was wir als normal oder neutral sehen, eigentlich eine Realität ist, die gar nicht stimmt, die wir ja gar nicht so annehmen können. Und dass ich sagen würde, eine feministische Außenpolitik ist eigentlich neutraler als keine.
Und die Women's League, die Resolution 1325, die verabschiedet wurde von der UNO für Frauen, Frieden, Sicherheit, ist ja eine, die in Wirklichkeit eine Basis ist, mit nationalen Aktionsplänen auch versehen. Ich glaube, es gibt sehr viel sozusagen, was an Basis ja hier ist für eine feministische Außenpolitik, aber noch nicht umgesetzt oder zum Leben erweckt oder auch ja durchgesetzt wurde auf den verschiedensten Ebenen. Ebenen. Ja, ich glaube sozusagen, man muss einfach hoffen, dass auch bald eine Zeit kommt, in der das Verhindern von Krisen und Kriegen wieder stärker in den Fokus gelangt. Das ist, glaube ich, aktuell schwierig, mitten in aktuellen Kriegen und Krisen, wie eben hier in Europa mit der Ukraine oder auch im Nahostkonflikt und im Krieg sozusagen zwischen Israel und Gaza. Die Prävention sozusagen ist etwas, das man in den Fokus stellen muss, wenn man spricht über feministische Außenpolitik und eben auch diese Bemühungen um eine gerechtere Welt, die dann eben auch Kriege und Krisen stärker verhindert. Lässt sich das so gut auch zusammenfassen aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das lässt sich sehr gut zusammenfassen, wie Sie es gerade gesagt haben. Und ich würde sogar noch ergänzen, dass das auch sehr mit Geschlechternormen und Rollen zu tun hat, wie wir Konflikte lösen. Und wir das manchmal auf so einer abstrakten internationalen Sicherheit und Krieg-Frieden-Ebene versuchen zu verstehen. Und ich gerne so ein Beispiel mache, wenn wir überlegen, wie lernen wir in unserer Gesellschaft als Frauen oder auch als Männer oder als Jungs und Mädchen eigentlich, wie wir mit Konflikten umgehen. Und das gibt irgendwie so ganz einfache Beispiele, die wir alle kennen, wenn sich Jungs auf dem Schulhof prügeln. Und das ist jetzt total vereinfacht und ich möchte es auch gar nicht so reduzieren. Aber dass die emotionale Sorgearbeit nach Nachfragen, wie geht es uns eigentlich? Wir übernehmen wir Gespräche. Das ist etwas, was total mit Weiblichkeit und mit Frauen eigentlich assoziiert wird. Und wenn wir das aber auf Gesellschaften übertragen und Staaten und wo dieser Militarismus und eine fehlende Konfliktlösung eigentlich herkommt, dann ist es natürlich ganz viel mit Männlichkeit verbunden. Und es ist nicht so einfach, wie ich das gerade darstelle, aber es ist, glaube ich, um Feminismus zu verstehen und warum Konfliktprävention so wichtig ist und damit vorbeihängt, es ist auch, um Geschlechterrollen aufzubrechen, wie wir sie in unseren Kindern, in unserer Gesellschaft immer wieder reproduzieren. Sondern zu sagen, emotional sein und über etwas reden zu können, ist nicht schwach, sondern es ist eigentlich ziemlich stark und es gehört ganz schön viel dazu. Und irgendwie nur drauf zu hauen, ist sehr gewaltvoll. Und das sind so manchmal so kleine Nuancen, die ich gerne nutze, um zu überlegen, Menschen nachdenken zu lassen, wie gehe ich mit meinen eigenen Konflikten um und wie kann das gesellschaftlich, wie kann das auf Staaten übertragen werden? Und ich glaube, dass für meine feministische Pädagogik oder feministische Ideen den Perspektivwechsel ziemlich sinnvoll.
Vielleicht noch eine Anmerkung auch zum Schluss. Friedensabkommen, da gibt es ja auch Studien dazu. Friedensabkommen haben eine um 35% höhere Wahrscheinlichkeit, sozusagen über einen längeren Zeitraum auch erfolgreich zu sein, wenn Frauen sie mitgestalten. Und trotzdem quasi immer noch sind Frauen an den Verhandlungstischen für Friedensabkommen kaum zu finden. Also ich glaube, das ist auch sozusagen ein Punkt, den man auch mitnehmen kann, auf alle Fälle. Und vielleicht noch auch ein Punkt aus meiner Sicht, auch ein bisschen als Fazit. Feministische Außen- und Sicherheitspolitik ist ja ein neuer Ansatz. Es ist sozusagen das erste Mal 2014 thematisiert worden in Schweden und auch entwickelt worden. Und es ist ein Work in Progress, glaube ich auch. Ja, es ist eben keine fixfertige Lösung, dass jetzt Konflikte beendet und Antworten auf alles hat. Aber wir sehen ja auch gerade, dass die bisher herkömmlichen außenpolitischen Herangehensweisen nicht besonders gut funktionieren. Die Welt ist in Unordnung und insofern ist es eine spannende Alternative mit viel Potenzial. Frau Scheier, vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Alles Gute nach Australien auch noch.
Dankeschön.
Das war Blickwechsel, ein Podcast für einen neuen Blick auf die Welt zum Thema feministische Sicherheitspolitik. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, der Blickwechsel war auch für Sie interessant. Und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, auf unserer Website widc.org finden Sie mehr Informationen zu feministischer Außenpolitik. Bis zum nächsten Mal und inzwischen alles Liebe.